Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 24. November 2010, heute mit diesen Themen. China-Freihandelsabkommen mit Menschenrechtsklausel. Appell an die Schweizer Regierung. 500 Berner Jugendliche ohne Berufsabschluss. Der Kanton sieht dringenden Handlungsbedarf. Mehr Steuereinnahmen oder mehr Steuerflucht? Steuergerechtigkeitsinitiative scheidet die Geister. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten. Ab Silvester gibt es wieder eine Eisbahn auf dem Bundesplatz. Das teilte heute Morgen die Stadt Berner Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie mit. Vom 31. Dezember bis am 13. Februar wird der Bundesplatz wieder in ein riesiges Eisfeld verwandelt. Letztes Jahr besuchten 30.000 Eisläuferinnen und Eisläufer den Platz. Der Berner Gemeinderat Reto Nause erwartet diese Saison noch mehr. Weil im Januar die Eiskunstlauf-EM in Bern stattfindet, hofft er, wie er sagt, auf den Ausbruch eines Eissportfiebers in der Stadt Bern. Die Eisbahn kostet die Stadt Berner Steuerzahlenden höchstens 100.000 Franken. Die restlichen Kosten betragen etwa 240.000 Franken und werden von verschiedenen Sponsoren übernommen. In Zukunft soll die Bundesplatz-Eisbahn gänzlich von privaten Geldern bezahlt werden. Das haben letzte Woche mehrere Berner Stadträte gefordert. Im Moment ist jedoch noch unklar, ob die Eisbahn in den nächsten Jahren überhaupt ohne Steuergelder finanziert werden kann. Die Burgdorfer Roche-Mitarbeitenden wollen für ihre Arbeitsplätze kämpfen. Letzte Woche hat Roche bekannt gegeben, Roche Diabetes Care in Burgdorf zu schließen. Betroffen sind etwas mehr als 300 Arbeitsplätze. Gestern haben sich rund 30 Angestellte mit Vertretern der Gewerkschaft Unia getroffen, um über das weitere Vorgehen zu verhandeln. Ich habe mit dem Burgdorfer Unia-Sekretär Nadav Penner gesprochen und gefragt, was denn jetzt konkret passiere.
Die konkreten Pläne lauten, dass wir von den Angestellten das Mandat erhalten sollen, eben in Verhandlungen zu treten mit der Geschäftsleitung von Roche, um den Standort Burgdorf zu erhalten. Gestern sind rund 30 Angestellte gekommen, die sich eindeutig ausgesprochen haben, eben das Mandat der Unia zu erteilen. Jetzt geht es darum, diese Anzahl Arbeitnehmenden zu vergrößern, um den Druck auf die Geschäftsleitung zu erhöhen, damit Roche verhandeln muss mit uns.
Aber es sind ja eigentlich viel mehr betroffen. Warum sind nur so wenige gekommen?
Das Problem ist folgendes. Erstens eben versucht Roche, die Zusammenarbeit mit der Unia und den Angestellten zu verhindern. Und der zweite Punkt ist, dass es noch einen Hausverband gibt, den AVR, der Angestelltenverband der Roche, die nicht mit der Unia zusammenarbeiten wollen und die Leute davon abhalten wollen, die Versammlung zu kommen und mit der Unia zusammenzuarbeiten.
Was sind dann die Gründe, dass ihr nicht zusammenarbeiten könnt?
Das fragen wir uns auch. Wir haben Hand geboten, zusammenzuarbeiten, weil alleine gelassen hat dieser Angestelltenverband keine Chance, weil die Unia ist die viel größere Organisation, hat mehr Erfahrung, mehr Know-how für solche Arbeitskämpfe, aber sie wollen anscheinend einfach ihr eigenes Süpplein kochen und riskieren so diesen Kampf zu verlieren.
Nadav Penner von der Gewerkschaft Unia. Wir kommen zum Ausland. Die Lage in Korea bleibt angespannt. China und die USA wollen gemeinsam Nordkorea zu neuen Gesprächen über sein Atomprogramm bewegen. Die USA bevorzugt eine diplomatische Lösung im Konflikt zwischen Nord- und Südkorea. Präsident Barack Obama machte allerdings auch klar, dass sein Land im Falle eines militärischen Konflikts bedingungslos hinter Südkorea stehen würde. Um die Stärke dieses Bündnisses zu unterstreichen, wollen die USA und Südkorea am kommenden Wochenende gemeinsam eine große Militärübung durchführen. Auslöser für den neuesten Konflikt zwischen den geteilten Staaten auf der koreanischen Halbinsel war ein Artilleriegefecht gestern. Bei Granateinschlägen auf der südkoreanischen Insel Yongpyeong kamen laut Behördenangaben 2 Zivilisten und 2 Soldaten ums Leben. Südkorea hat bekannt gegeben, die angegriffene Insel stärker zu bewaffnen. Heute wurden die Endergebnisse der Parlamentswahlen in Afghanistan bekannt gegeben. 24 Kandidaten, die eigentlich gewählt wurden, wurden disqualifiziert. Der Grund, ihre Wahlresultate seien durch Unregelmäßigkeiten zustande gekommen. 249 Parlamentssitze wurden vergeben. Wer Wahlsieger ist und ob Präsident Hamid Karzai im Parlament auf eine Mehrheit zählen kann, ist im Moment noch nicht klar. Das, weil es keine etablierten Parteien gibt. Sowieso steht die Wahl unter einem schlechten Stern. Nur 40% der Wahlberechtigten gingen wählen, da vielerorts die Taliban die Leute zum Teil mit Gewalt vom Wählen abhielten. Zudem gab es sehr viele Betrugsfälle. 100 Kandidaten haben kurz vor der Veröffentlichung der Wahlresultate öffentlich protestiert. Einige der Protestierenden waren offenbar gewählt worden, ihre Wahl wurde allerdings für ungültig erklärt. Und nun zum Wetter. Heute Nachmittag kann es zu kurzen Aufhellungen kommen, allerdings bleibt es meist stark bewölkt und regnerisch. Zuweilen fällt auch etwas Schnee und das bei Höchsttemperaturen von 4 Grad. Morgen Donnerstag und übermorgen Freitag bleibt es stark bewölkt. Die Schneefallgrenze bewegt sich um die 400 Meter, folglich fällt auch in der Region Bern zeitweise Schnee. Das Thermometer sinkt weiter, morgen auf 3, übermorgen auf höchstens 1 Grad. Am Wochenende soll es trockener werden.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Im Januar beginnen die Verhandlungen um das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China. Es geht um viel Geld. Die Schweiz gehört zusammen mit der EU, den USA und Japan zu den wichtigsten Handelspartnern von China. Im Jahr 2008 betrug das Handelsvolumen beider Länder über 11 Milliarden Franken. Die Vorbereitungen für die Verhandlungen im Januar sind bereits in vollem Gange und deshalb melden sich jetzt diverse Nichtregierungsorganisationen zu Wort. Sie fordern vom Bundesrat, bei den Verhandlungen um das Freihandelsabkommen auch Menschenrechtsfragen mit einzubeziehen. Mehr dazu im Beitrag von Wilma Rall.
An der gestrigen Pressekonferenz saß mitten unter den Vertretern der Schweizer Nichtregierungsorganisationen eine zierliche Frau mit einem freundlichen Lächeln auf dem Gesicht. Rebia Kadir, mit dem Übernamen die Himmelsstürmerin, gehört zu Chinas bekanntesten Dissidentinnen. Seit Jahrzehnten kämpft sie für mehr Rechte für ihr Volk, die uigurische Minderheit im Westen Chinas. Bereits mehrmals wurde die Exil-Uigurin für den Friedensnobelpreis nominiert.
Mein Volk ist Uigur. Mein Name ist Scharke-Türkistan. Xinjiang Uigur Abdunum Rayin.
Ich bin Uigurin und komme aus Turkistan. Nur die chinesische Regierung sagt der Region, wo ich herkomme, autonome Provinz Xinjiang. Ich nenne sie Turkistan, sagt Rebia Kadir. Die Menschenrechtssituation dort sei sehr schlecht. Eigentlich haben die Uiguren von der chinesischen Regierung weitgehende Autonomierechte erhalten. Aber das sei nur auf dem Papier. Religion und Kultur der Uiguren würden unterdrückt. Immer mehr Han-Chinesen würden zuwandern. Das Gebiet birgt viele Bodenschätze, aber vom wirtschaftlichen Reichtum der Region könnten die Uiguren nicht profitieren. Früher wurde von der internationalen Staatengemeinschaft viel über die Menschenrechtssituation in China gesprochen. Jetzt aber stehen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund, sagt Rebia Kadir. Die Deshalb fordert sie, dass bei der Unterzeichnung von Freihandelsabkommen auch die Menschenrechte thematisiert werden. Und das fordern auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen wie die Gesellschaft für bedrohte Völker, Allianz Süd und die Erklärung von Bern. Einerseits verlangen sie, dass im Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China eine spezifische Menschenrechtsklausel festgeschrieben wird. Und zweitens, dass die Folgen des Freihandelsabkommens genau überprüft werden, und zwar bevor es unterzeichnet wird, sagt Thomas Braunschweig, Verantwortlicher für Handelspolitik bei der Erklärung von Bern.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass es vorgängig abgeklärt wird, weil die Ergebnisse einer solchen menschenrechtlichen Folgenabschätzung müssen in die Verhandlungen einfließen. Wenn festgestellt wird, dass gewisse Menschenrechte gefährdet sind, dann müssen die Verhandlungen das entsprechend aufnehmen und diese Freihandelsverträge ausgestaltet werden, dass dies eben genau nicht passiert. Wie das geht, das sind methodisch relativ anspruchsvolle Analysen, die durchgeführt werden, die auch ein gewissen Aufwand an Zeit und Geld kosten, aber die eben sehr zentral sind, um sicherzustellen, dass solche Abkommen nicht am Schluss gewisse Menschenrechte verletzen.
Man könne nicht einerseits einen Menschenrechtsdialog führen und andererseits Handelsabkommen abschließen, welche diese Rechte wiederum gefährden, meint Thomas Braunschweig. Doch ist China ein sehr wichtiger Handelspartner der Schweiz. Kann es sich die Schweiz überhaupt leisten, völkerrechtliche und wirtschaftliche Fragen gemeinsam anzusprechen?
Von uns aus gesehen muss sich die Schweiz das leisten. Das ist nicht die Frage, ob sie sich es leisten kann. Natürlich ist es ein Abwägen zwischen wirtschaftlichen Interessen und eben gewissen Prinzipien bezüglich der Einhaltung der Menschenrechte. Wir sind aber ganz klar der Ansicht, dass gerade die Schweiz, die sich immer lobt für ihre vorbildliche Menschenrechts- und humanitäre Politik, eben sich das leisten muss, dass sie eben allfällig auch auf gewisse wirtschaftliche Vorteile verzichtet zugunsten der Einhaltung der Menschenrechte.
Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und China über das Freihandelsabkommen beginnen im kommenden Januar.
95,6 Rabe Info.
Jugendliche ohne Berufsabschluss haben es schwer, eine Stelle zu finden. Häufig schaffen sie es nicht, sich längerfristig ihren eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Im Kanton Bern sind es pro Jahr rund 500 Jugendliche, die keinen Bildungsabschluss erreichen. Zu viel, meint der Kanton, und sucht nach Lösungen, um diese Jugendlichen besser zu fördern und zu integrieren. Voraussetzung ist dabei eine enge Zusammenarbeit mit den Berner Betrieben und Unternehmen. Wilma Rall berichtet.
Jugendliche ohne Berufsabschluss besser integrieren. Das ist eine der zentralen Forderungen des kantonalen Lehrstellenberichts 2010. Jedes Jahr sind es rund 500 Jugendliche mehr, die ohne Bildungsabschluss bleiben. Und das berge soziale Sprengkraft, meint Theo Nink, Vorsteher des Berner Mittelschul- und Berufsbildungsamtes.
Über 50% der jungen Erwachsenen, welche bei der Sozialhilfe oder in der Arbeitslosigkeit sind, sind ohne Berufsabschluss. Das ist eine Tatsache und von daher muss es eben ein sehr großes Interesse der Öffentlichkeit sein und auch der Wirtschaft letztlich auch ein Beitrag zum sozialen Frieden, dass wir alles versuchen, dass wir diese Leute zu einem Berufsabschluss bringen können oder zumindest in eine mehr oder weniger feste Arbeitsstelle.
Wenn das nicht gelinge, seien diese Jugendlichen oft ihr ganzes Leben lang von der Sozialhilfe abhängig. Und das sei weder für sie noch für den Staat eine gute Lösung, meint Theo Nink. Deshalb brauche es ganz spezifische Maßnahmen, um diesen Jugendlichen unter die Arme zu greifen.
Sie haben in der Regel mehrere Probleme zu bewältigen, wie beispielsweise sprachliche Schwierigkeiten, ungenügende schulische Leistungen. Sie haben häufig keine oder zu wenig Unterstützung von ihren Eltern, leben vielleicht in einem ungünstigen sozialen Umfeld. Sie haben eventuell Suchtprobleme. Es sind häufig auch Jugendliche mit ungenügenden Sozialkompetenzen, welche momentan gerade Motivationsschwierigkeiten haben oder auch unrealistische Berufswünsche.
Manche Jugendliche sind durchaus in der Lage, zumindest eine einfachere, kürzere Berufsausbildung zu machen, wenn sie dabei gut unterstützt und begleitet werden.
gibt aber Jugendliche, wo keine Aussicht auf Erfolg für eine Berufslehre besteht. Und dort sind wir eben bestrebt, die in die Arbeitswelt integrieren, dass sie einen Arbeitsplatz finden, meist als Hilfskraft natürlich, zu einem geringeren Lohn, ist klar. Anfalls auch, man spricht vom zweiten Arbeitsmarkt, in einem Nischenarbeitsplatz, in einem vielleicht sogar geschützten Arbeitsplatz. Und da ist eben auch Thema, dass wir zusammen mit der Wirtschaft schauen, welche Möglichkeiten würde es geben.
Bisher hat die Zusammenarbeit mit den Berner Betrieben und Unternehmen sehr gut funktioniert. Sie nehmen ihre soziale Verantwortung wahr und stehen in engem Kontakt mit Sozial- und IV-Behörden, meint Theonink. Viele Betriebe würden regelmäßig Möglichkeiten für die Wiedereingliederung von solchen Personen bieten.
Wir haben auch verschiedene Unternehmen, die haben in der Vergangenheit solche zweijährigen Grundbildung mit Attest geschaffen, eben als sanftere Einstiegsmöglichkeiten eine dreijährige Berufslehre. Und das möchten wir eigentlich nutzen, diese positiven Kräfte, die da sind, und möchten mit der Wirtschaft in Kontakt treten und schauen, was könnte man machen, damit die Wirtschaft noch mehr bereit ist, für diese Zielgruppe auch Arbeitsplätze anzubieten oder allenfalls sogar Ausbildungsplätze.
Um die Zukunftsaussichten für die Jugendlichen ohne Bildungsabschluss zu verbessern, braucht es eine enge Zusammenarbeit ganz verschiedener Akteure. Und deshalb sind von kantonaler Seite gleich drei Direktionen an der Suche nach Lösungen beteiligt: die Erziehungs-, die Fürsorge- und die Volkswirtschaftsdirektion.
Rabe Info 95,6.
Am 28. November stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die Steuergerechtigkeitsinitiative ab. Wer mehr als 250'000 Franken pro Jahr verdient, soll mindestens 22% Steuern bezahlen. Wer ein steuerbares Vermögen über 2 Millionen Franken hat, soll mit mindestens 5 Promille besteuert werden. In vielen Kantonen und Gemeinden ist diese Praxis heute schon gang und gäbe. Oder sind die Steuern für Reiche schon heute höher? Wird die Initiative angenommen, würden diese Regeln nun in der ganzen Schweiz gelten. Die Argumente für und gegen die Initiative im folgenden Beitrag.
Betroffen von höheren Steuern wären einige 10'000 Steuerzahlende. Weniger als 1% der Schweizer Bevölkerung würde die Steuergerechtigkeitsinitiative angenommen. Auch bei vielen Gegnern der Steuerinitiative ist der grundsätzliche Inhalt der Initiative nicht völlig umstritten. Michael Köpfli, Co-Präsident von der grünliberalen Partei des Kantons Bern, ist trotzdem für ein Nein.
Ich denke, dass sehr viele Leute, da zähle ich mich auch dazu, sich tatsächlich daran stoßen, über gewisse Ausmaße, die der Steuerwettbewerb heute angenommen hat, insbesondere beim Kanton Schwyz, wo man von Wollerau in vielleicht 10 Minuten mit dem öffentlichen Verkehr in der Stadt ist, dort große Angebote kultureller Natur beispielsweise genießen kann und gleichzeitig sehr tiefe Steuern bezahlt. Und hier muss sicher korrigierend eingegriffen werden. Für uns ist allerdings nicht die Steuergerechtigkeitsinitiative der richtige Weg, sondern eine Anpassung des Zentrumlastenausgleichs, und das müsste über den Finanzausgleich geregelt werden.
Heute liegt die Steuerhoheit bei den Kantonen. Bei einer Annahme der Initiative müssten einzelne oder alle Gemeinden von 15 Kantonen gesamtschweizerische Regeln übernehmen. Für die Mitinitiantin und SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nellen bedeutet das nicht, dass die Kantone ihre Macht einbüßen.
Die Initiative macht lediglich eine Punktlandung. Irgendwo muss sie ja landen, denn der Bär kann nicht gewaschen werden, ohne dass sein Pelz ein bisschen nass wird. Und das passiert eben bei diesen steuerbaren Einkommen über 250'000 oder 420'000 für Paare und Familien. Unterhalb dieser Beträge bleiben die Kantone völlig frei in der Festsetzung der Tarife. Sie können die Tarife für die Mittelschicht senken, wenn sie mehr Millionen erhalten von den Reichsten. Sie können aber auch ihren Kanton sozialer ausgestalten. Ihre Steuerhoheit bleibt.
Die bürgerlichen Gegner der Initiative, die von der Sozialdemokratischen Partei lanciert wurde, behaupten, Steuereinnahmen würden nicht zunehmen, sondern abnehmen. der grünliberale Michael Köpfli erklärt.
Es könnte tatsächlich zu höheren Steuern führen, wenn Leute abziehen. Ich denke nicht, dass flächendeckend Leute abziehen, aber nur schon einzelne sehr hohe Einkommen führen natürlich zu relativ hohen Steuerausfällen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund wird sein, dass man die Progression auch beim Mittelstand anpassen werden muss, weil sonst der Break zu groß wird in einem oberen Segment und dadurch die Anreize für die Arbeitnehmer zu stark verzerrt würden.
Die SP-Politikerin Margret Kienen-Nellen sieht in der Argumentation der Gegner pure Angstmacherei, insbesondere in der Drohung, wegzuziehen, würde die Steuergerechtigkeitsinitiative umgesetzt.
In Europa werden es lediglich Rumänien, Bulgarien oder Zypern und Malta sein, die tiefere Steuersätze haben. Und Monaco, das ist bekannt, das war schon immer steuerfrei, aber dort hat es, glaube ich, keinen Platz mehr. Und wer das wollte, konnte das schon seit Jahrzehnten tun. Also diese Wegzugsdrohung von Superreichen, die jetzt da eingetroffen sind, das finde ich nachgerade lächerlich. Ich hoffe, dass die Stimmberechtigten wirklich diese Drohungen als leere Drohungen und als Bluff durchschauen.
Trotzdem wird es die Initiative schwer haben, eine Mehrheit zu finden. Ein Grund dafür sieht Margret Kienen-Nellen nicht darin, worüber abgestimmt wird, sondern in der Kampagne der Gegner.
Wir haben feststellen müssen, dass sich Economie Suisse, der Wirtschaftsverband sowie die superreichen Großindustriellen neuerdings mit einer millionenschweren Kampagne gegen unsere Steuergerechtigkeitsinitiative stark machen. Also die Angstmacherei auf Plakatwänden mit unwahren Behauptungen, die läuft. Und wir gehen davon aus, dass die Gegenseite ungefähr 8 Millionen Propagandagelder jetzt investiert. Auf unserer Seite sind es rund 250.000 Franken. Wir müssen jetzt darauf bauen, dass die 99% der Stimmberechtigten, die heute nicht und niemals in ihrem Leben derart hohe Einkommen und Vermögen versteuern werden, dass diese die Sache durchschauen und für dieses Anliegen der Gerechtigkeit und der Missbrauchsbekämpfung stimmen werden.
Sagt Margret Kienen-Nellen vom Initiativkomitee für faire Steuern, Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, dem 24. November 2010. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion waren Michael Spar und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.